Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Moritz Küpper. Guten Abend.
Ja, irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Manuel Neuer. Jahrelang hat er das Tor der Fußballnationalmannschaft gehütet, zuletzt Kapitän. Er wurde Weltmeister in Brasilien. Er war der letzte Weltmeister der Nationalmannschaft, der da noch spielte. Nun ist Schluss im DFB-Dress. Wir sprechen zum Abschluss dieser Sendung darüber. Zuvor der Parteitag der US-Demokraten, die Lage in Nahost nach den Verhandlungen dort, die Lage in Russland, der Angriff der Ukraine in Kursk. Die Bundeswehr erhöht die Sicherheit ihrer Kasernen, die Meyer-Werft in Niedersachsen, sie scheint gerettet, und in der Diskussion um Preise bei der Deutschen Bahn, da will Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP dämpfend eingreifen. Außerdem im Landtagswahlkampf in Thüringen hat die Blockade eines Wahlkampfes des dortigen AfD-Chefs und Spitzenkandidaten Björn Höcke eine Debatte ausgelöst. Wir schalten gleich ins Land. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, in knapp einer halben Stunde dann, schauen wir auf eine soziale Frage hierzulande. Nichts zu erben im Osten. Die Vermögensfrage teilt Deutschland. Eine womögliche neue erneute Diskussion um eine Erbschaftssteuer. Niklas Ottersbach wird dann berichten. Zu Beginn der Sendung aber der Blick in die USA nach Chicago, wo ja der Parteitag der US-Demokraten in diesen Tagen läuft. Dabei unsere Korrespondentin in den USA, Doris Simon. Ja, Tag 3, der wird heute dort beginnen. Bisher der Fokus auf den amtierenden, auf den scheidenden US-Präsidenten, auf Joe Biden, auf die Obamas, Michelle und Barack. Gestern, nun geht es um das Personal, was es ja richten soll. Heute Abend Tim Walz, der Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten, er wird im Mittelpunkt stehen. Was ist da zu erwarten?
Ja, Tim Walz hat am Abend die Gelegenheit, sich einem US-weiten Publikum zu präsentieren und damit zumindest für die Dauer einer Rede das Bild von ihm selbst, von Tim Walz, zu bestimmen. Denn der Gouverneur von Minnesota ist kein Politiker, der überall in den USA bekannt ist. Die allerwenigsten wissen, aus welchen Verhältnissen er kommt, welche Politik er gemacht hat als Abgeordneter und Gouverneur. Aber der politische Gegner hat seit Wochen ein Bild des Vizekandidaten gezeichnet, Walz als radikaler Linker, der das Land mit Kamala Harris in den Kommunismus führen würde. Und hat damit auch über soziale Netzwerke, Sender wie Fox News viele genau der Menschen erreicht, die auch Tim Walz und der Wahlkampf der Demokraten erreichen wollen, nämlich weiße Wählerinnen und Wähler, vor allem auf dem Land und in der Arbeiterschaft. Und diese Rede zur besten Sendezeit, die bietet dem Vizekandidaten bisher seine beste Gelegenheit, Menschen vielleicht dazu zu bringen, ihn und Harris für wählbar zu halten.
Dann lassen Sie uns noch ein wenig bei dieser Figur, bei Tim Walz bleiben. Was ist das für einer? Stärken, Schwächen?
Tim Walz passt nicht in die üblichen Schablonen, die US-Bürger von Politikern haben. Auf der einen Seite hat Walz auf dem Bauernhof seiner Familie gearbeitet in Nebraska, ist früh in Minnesota in die Nationalgarde eingetreten und hat so über die GI Bill, das Programm, was früheren Militärangehörigen erlaubt, kostenfrei zu studieren, eben kostenfrei studieren können, was er sich sonst nicht hätte leisten können. Er wurde dann Lehrer. Er war auch Jugendtrainer im American Football und das ist hierzulande sehr hoch angesehen. Als Jäger hat er den Schrank voller Gewehre, aber als Kongressabgeordneter hat er auch für schärfe Kontrollen von Waffen sich eingesetzt. Die hat er dann auch in Minnesota erreicht. Im Kongress übrigens waren die meisten seiner Gesetzesvorschläge überparteiliche Vorhaben. Ja, und in Minnesota als Gouverneur, da sieht es anders aus. In diesem Staat zahlt man höhere Steuern als in vielen anderen Staaten der USA, aber dafür ist das Bildungs-, das Gesundheitssystem besser als anderswo. Gleichzeitig aber steht Minnesota weit oben in der Liste der US-Bundesstaaten, wo Unternehmen sich gern niederlassen und investieren. Und Walz, ja, der sieht eben so aus, man nennt das hier Daddy-Charme, Halbglatze, weiße Haare, trägt gerne T-Shirts oder Flanell-Karo-Hemd, ist sehr, sehr bodenständig, hat überhaupt kein dickes Bankkonto, aber in Videos erklärt er eben gern, wie man die eigene Heizung repariert oder das Auto. Also wie gesagt, schwer in eine Schublade zu stecken.
Volksnah vielleicht. Die Hälfte dieses Parteitags, die ist jetzt rum. Lässt sich schon sagen, ob es den Demokraten gelungen ist, die Euphorie, die ja herrscht, um Kamala Harris auch ins Land zu tragen?
Auf dem Parteitag, die Delegierten sind, die sind wirklich in absoluter, nicht Feierlaune, aber absolut befeuert, rauszugehen und alles zu tun, was in ihren Fähigkeiten, in ihren Möglichkeiten steht, damit Kamala Harris und Tim Walz gewinnen, da gibt es gar keinen Zweifel. Aber das würde man ja auch erwarten von Delegierten. Ich war aber in der letzten Woche unterwegs im Mittleren Westen und war erstaunt, wie viele Menschen, die ich eigentlich nach anderen Dingen gefragt habe, mir von sich aus sagten, dass sich ihr ganzes Leben geändert hat seit einem Monat, seit Kamala Harris die neue Kandidatin der Demokratischen Partei ist. Und insofern würde ich schon sagen, dass da etwas übergesprungen ist. Das mag aber auch ein großer Teil der Wählerschaft sein, die zum Beispiel Barack Obama schon hatte und die vielleicht auch Joe Biden vor 4 Jahren hatte. Ob da jetzt schon genau diese Wähler dabei sind und vor allem Wählerinnen, denn es sind überdurchschnittlich viele Frauen, die begeistert sind von der Aussicht auf eine Präsidentin Kamala Harris. Ob da jetzt auch die wenigen Wähler, um die es ja geht, vor allem in den Swing States dabei sind, ob die genauso beeindruckt sind und vielleicht eben auch weiße Männer, Arbeiter, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Doris Simon live aus Chicago. Vielen Dank und mehr von ihr, von Doris Simon. Mehr zu diesem Thema, dem US-Wahlkampf, können Sie auch gleich hören in unserer Sendung zur Diskussion ab 19.15 Uhr hier im Deutschlandfunk. Parteitag der US-Demokraten, hält die Kamala Harris-Euphorie, so der Titel, meine Kollegin Maria Grunwald moderiert. Auf dem Rückweg in die USA ist Antony Blinken, der Außenminister des Landes, zum 9. Mal seit dem 7. Oktober, dem Überfall der Hamas auf Israel, der ja einen erneuten Krieg in der Region auslöste, war Blinken nun in Nahost, um zu vermitteln. Es sind mühsame Gespräche mit vielen Teilnehmern. Jan-Christoph Kitzler live aus Tel Aviv. Israel, so hieß es zuletzt, sei bereit gewesen für eine, Art Feuerpause, Waffenstillstand für eine Vermittlung. Aber die Hamas, die stelle sich quer. Kann man die jüngsten Vermittlungsversuche nun also als gescheitert ansehen?
Ja, zumindest ist noch völlig unklar, ob die Gespräche in dieser Woche noch fortgesetzt werden. Eigentlich ist das ja der Plan. Eigentlich sollte in Kairo beraten werden, jetzt ab morgen wahrscheinlich oder vielleicht Richtung Wochenende dann. Aber es ist völlig unklar, ob die Hamas daran teilnimmt, an diesen neuen Gesprächen. Die Ablehnung ist schon sehr groß. Das liegt auch daran, dass dem, was Israel zugestimmt hat, doch Forderungen auch zugrunde liegen, die aus Hamas-Sicht unannehmbar sind. Das sagt auch die ägyptische Seite inzwischen. Israel besteht zum Beispiel noch auf einer großen Militärpräsenz im Gazastreifen, vor allem entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten und auch entlang eines neu eingerichteten Korridors in der Mitte, der sozusagen Israel den Gazastreifen in 2 Teile teilt. Auch da möchte die Hamas, dass sich Israel zurückzieht. Und vor allem möchte die Hamas auch Garantien haben, dass es dann weitergeht nach einer 6-wöchigen Feuerpause, nach einer Freilassung von Geiseln, dass dann auch konkrete Schritte genommen werden in Richtung eines definitiven Waffenstillstandes. Auch das möchte die Hamas und darauf will Israel sich auch nicht einlassen.
Nun wurden ja erneut 6 Leichen von Geiseln geborgen. Wie steht es um die Geisel?
Ja, das ist schwer zu sagen. Die Angehörigen machen sich natürlich große Sorgen. Heute war wieder so ein Tag, da wurden Geiseln auch dann beerdigt hier in Israel. Es gibt auch unterschiedliche Berichte darüber, woran sie gestorben sind. Es ist nicht auszuschließen, dass sie auch infolge der Kampfhandlungen im Gazastreifen getötet wurden. Auch das muss noch geklärt werden. Und dann gibt es natürlich die Angehörigen, die sagen, wir müssen jetzt die möglicherweise letzte Chance nutzen, um tatsächlich Geiseln noch lebend herauszubekommen aus dem Gazastreifen. 109 sind noch in der Hand der Hamas und anderer Terrororganisationen. Und es ist unklar, wie viele davon noch am Leben ist. Die israelischen Streitkräfte sagen, über 40 davon sind wahrscheinlich tot. Es könnten aber auch noch mehr sein. Und deswegen sagen die Angehörigen, wir müssen jetzt sehen, dass wir zu einem Deal kommen und zu einem Abkommen, das dann dafür sorgt, dass Geiseln freikommen. Aber bisher sieht es, wie gesagt, nicht danach aus. Das liegt an den Forderungen der israelischen Seite und an der Ablehnung dessen, was auf dem Tisch liegt durch die Terrororganisation Hamas.
Es droht ja auch immer noch ein Gegenschlag, ein Angriff von Seiten des Irans, der, so Beobachter, ja ausgesetzt ist. Während diese Gespräche laufen, Sie haben nun gesagt, es kann sein, dass die Verhandlungen nicht weiterlaufen. Wie geht es jetzt weiter?
Es war ja auf jeden Fall ein Ansatz, dass man deeskaliert, indem man jetzt dafür sorgt, dass Gespräche in Gang kommen, dass möglicherweise wirklich der Weg jetzt in Richtung einer Waffenruhe im Gazastreifen stattfindet. Auch US-Außenminister Blinken hat heute gesagt, Zeit ist wichtig, das Ganze muss jetzt zu Ende gebracht werden und zwar in den kommenden Tagen, auch eben um zu verhindern, dass es hier weiter eskaliert. Die Zeichen aus Teheran und aus Beirut, also vom iranischen Regime und von der Hisbollah, waren auch eindeutig, dass man abwarten will, dass man jetzt nicht sofort Vergeltung üben wird für die gezielten Tötungen, die es gegeben hat, in Teheran und in Beirut. Aber das kann natürlich jetzt wieder aufflammen. Wenn die Verhandlungen scheitern sollten, dann ist das wieder auf dem Plan und da muss man sehen, wie man damit umgeht. Auf jeden Fall sind die Spannungen nicht raus und sie könnten sich in den nächsten Tagen, wenn tatsächlich die Gespräche jetzt definitiv scheitern sollten, auch nochmal deutlich erhöhen.
Jan-Christoph Kitzler live aus Tel Aviv zur aktuellen Lage in Nahost. Vielen Dank. Und damit gehen wir weiter zum zweiten Schauplatz dieser Tage, dieser Zeit, zum zweiten Krieg, der viel Aufmerksamkeit findet, Russlands Angriff auf die Ukraine an vielen Fronten. Doch eine Front, die ist ja nun in Russland selbst. Zugeschaltet ist mir Florian Kellermann, unser Korrespondent für Russland. Angesprochen ist die Region Kursk, in die die Ukraine, die ukrainische Armee eingedrungen ist, ins Land, in Russland. Wie ist die Lage dort?
Die Augen gehen auf ein großes Gebiet, das westlich des Gebiets liegt, das die Ukraine bisher eingenommen hat. Das wären nochmal 700 ungefähr Quadratkilometer, benannt nach der Stadt Gluschkowo, die es dort gibt. Und die Frage ist, will die Ukraine dieses Gebiet auch einnehmen? Alles, was sie getan hat in den vergangenen Tagen, deutet zumindest darauf hin, sie hat zunächst drei Brücken über einen Fluss, der nördlich dieses Gebiets fließt, zerstört. Alle Brücken, die vom russisch nicht besetzten Land dorthin führen und so den Nachschub abgeschnitten für die russischen Soldaten, die sich in diesem Gebiet befinden. Und auch die Pontonbrücken, die Russland aufgebaut hat in den vergangenen Tagen, wurden immer wieder zerstört. Also dieses Gebiet ist schwer zu halten für Russland. Dort gibt es wohl nach Schätzungen 2.000 bis 3.000 russische Soldaten. Die Frage ist, werden die kämpfen, wenn die Ukraine sich entscheidet, dieses Gebiet, das dafür tatsächlich jetzt auch vorbereitet wird, anzugreifen, oder werden sie trotzdem versuchen zu fliehen, auf die eine oder andere Weise. Der ganze Kampf dort wird allerdings verlustreicher, auch für die Ukrainer. Sie werden zunehmend angegriffen von Russland und erleiden zunehmend auch Verluste, zum Beispiel auch mit Gleitbomben, die Russland auch dort abwirft, also auch auf russischem Gebiet, natürlich damit auch Russland, auch Infrastruktur in Russland zerstört, aber eben auch die Ukrainer.
Also heftige Kämpfe dort, ukrainischer Vorstoß. Hört man was aus Russland vom Präsidenten, von Wladimir Putin dazu?
Ja, Putin wird dafür kritisiert, dass er zum Beispiel noch nicht dorthin gereist ist, kritisiert allerdings aus dem Ausland, das heißt von Exilrussinnen und Russen. Er hat sich im Nordkaukasus aufgehalten in den vergangenen Tagen. Er ist jetzt inzwischen zurückgekehrt. Er war zum Beispiel zum ersten Mal seit 2011 in Tschetschenien, hat den dortigen Machthaber Ramzan Kadyrov getroffen, der ihm versprochen hat, eine Reserve mit zigtausend gut ausgebildeten Soldaten aufzubauen. Er hat sich auch getroffen mit drei Müttern von Kindern, die in Beslan von einer Terrorgruppe vor 20 Jahren oder die bei dieser Geiselnahme dort durch eine Terrorgruppe vor 20 Jahren ums Leben gekommen sind. Er hat das zum Anlass genommen, zu sprechen über auch das, was in Kursk passiert, hat das verglichen. Heute wie damals kämpft man gegen Terroristen, so hat er das dargestellt. Also er versucht so nicht, sich direkt dazu zu äußern, aber so indirekt. Und wie gesagt, Kritiker sehen das so, dass er dem Thema ausweicht und das aussitzen will.
Ein anderer hat sich aber gemeldet, der ehemalige Präsident Dmitri Medvedev. Der gilt ja als ein Scharfmacher.
Genau, er hat zwei Wochen geschwiegen. Das zeigt, wie überrascht der Kreml von der Kursk-Offensive der Ukrainer war. Denn sonst ist er ja immer am lautesten, Medvedev. Er hat jetzt wiederholt, was Außenminister Lavrov zuvor schon gesagt hat, dass es keine Verhandlungen jetzt mehr mit der Ukraine geben könne. Der Feind müsse vollständig und restlos zerstört werden, so die Aussage von Medvedev. Seine zum Beispiel Atomdrohungen, die er früher gerne vorgebracht hat, hat er aber nicht wiederholt.
Unser Korrespondent Florian Kellermann über die aktuelle Lage im Krieg Russlands gegen die Ukraine, auch über den Vorstoß der Ukraine nach Russland. Vielen Dank. Ja, dieser Krieg in Europa, auch Attacken hierzulande in Deutschland, mutmaßlich von russischer Seite und zuletzt mehrere Verdachtsfälle rund um Bundeswehrstandorte, all das führt dazu, dass die Sicherheitsvorkehrungen dort verstärkt werden. Gabor Hallasch.
Die Bundeswehr fährt die Sicherheit für die Kasernen hoch. Der Generalinspekteur hat erhöhte Wachsamkeit angeordnet. Die gilt bundesweit, so heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Das bedeutet, dass an den Zäunen um die Kasernen öfter eine Streife vorbeiläuft. Ziel ist es, schneller zu entdecken, wenn die Zäune zum Beispiel beschädigt sind. Unbekannte Personen sollen häufiger kontrolliert werden durch ziviles Wachpersonal. Soldatinnen und Soldaten sollen darüber hinaus besonders wachsam sein, Verdachtsfälle sofort melden. Die Bundeswehr reagiert damit auf Zwischenfälle. Bei der Luftwaffe in Köln-Wahn bestand zum Beispiel der Verdacht, dass Trinkwasser könnte vergiftet worden sein. Ein Loch im Zaun war zuvor entdeckt worden. Nach Tests konnte hier aber Entwarnung gegeben werden. Die Sicherheitsstufe für die Kasernen bleibt allerdings bei Alpha. Das ist die niedrigste von insgesamt vier. Würde sie auf Bravo erhöht, müssten Soldaten statt ziviles Wachpersonal Sicherheitskontrollen übernehmen. Für Bravo muss allerdings eine konkrete Bedrohung vorliegen.
Gabor Hallasch berichtete. Ja, der Krieg Russlands, die Debatte um Sicherheit, all das prägt auch die Landtagswahlkämpfe, die gerade im Osten der Republik, in Sachsen, in Brandenburg und auch in Thüringen laufen. Wie mitunter hitzig die Atmosphäre dort ist, wie unversöhnlich, zeigt ein Vorfall von gestern. Da sollen, laut Angaben der Polizei, in Jena rund 2000 Menschen gegen die AfD demonstriert und einen Auftritt von deren Spitzenkandidaten und Landeschef von Björn Höcke verhindert haben. Fanny Buschert live nun in Thüringen. Was ist mittlerweile über den Vorfall bekannt? Wie ist das Ganze abgelaufen?
Also Björn Höcke sollte gestern Abend bei einem Bürgerdialog der AfD in Jena-Lobeda im Stadtteilzentrum Liesa auftreten. Und für den Abend waren laut Polizei auch im Vorhinein schon 3 Gegenkundgebungen genehmigt worden. Was aber nicht genehmigt wurde laut Polizei, sind die Sitzblockaden, zu denen es dann kam. Die Demonstrierenden blockierten alle Zugänge zum Veranstaltungsort, um Höcke den Zugang zu versperren. Die Polizei soll dann mehrfach erfolglos versucht haben, die Blockaden mit Aufforderungen aufzulösen. Und als einige der Demonstrierenden dann auch versucht haben sollen, zum Beispiel Absperrungen zu durchbrechen, haben die Beamten nach eigenen Angaben auch Tränengas und Schlagstöcke eingesetzt. Das Vorgehen der Polizei wird jetzt vor allen Dingen von Seiten der Veranstalter der Kundgebung kritisiert. Es soll laut ihnen dadurch auch zu Verletzten gekommen sein. Am Ende konnte die Polizei die Blockaden auf jeden Fall nicht auflösen und sagte in Absprache mit der Stadt Jena und Höckes Personenschutz seinen Auftritt ab, wegen unübersichtlicher Lage und der Vielzahl an Personen, weil die Polizei war nur von rund 1000 Teilnehmenden ausgegangen und nicht von rund doppelt so vielen.
Und was weiß man über die Menschen, die da, ja, blockiert haben?
Also zu den Gegendemonstrationen hatte unter anderem das Bündnis Rechtsruck stoppen Jena in den sozialen Medien aufgerufen und zum Beispiel auch noch das Bündnis Jena solidarisch war bei der Gegendemonstration mit dabei. Und auch der Plan, Björn Höcke den Weg zum Stadtteilzentrum zu blockieren, wurde schon in dem entsprechenden Post von Rechtsruck stoppen auf Instagram angekündigt, aber mit dem Hinweis an die Protestierenden, dass von ihnen keine Eskalation ausgehen soll, sondern man mit zivilem Ungehorsam den Weg versperren soll. Und auch die Polizei hat im Nachhinein darauf hingewiesen, dass der Großteil der Gegendemonstration friedlich verlaufen ist.
Dennoch, Veranstaltungen, Reden, das gehört ja zu einem Wahlkampf dazu. Jetzt vermehrt gibt es eben diese Blockademeldungen, auch Drohungen, mitunter Morddrohungen. Wie sieht der Wahlkampf in Thüringen aus? Was prägt ihn?
Also Blockaden wie gestern in Jena-Lobeda gehören bei AfD-Wahlkampfauftritten eher zur Ausnahme. Björn Höcke ist auch vor rund einer halben Stunde wieder aufgetreten bei einer Veranstaltung in Bad Langensalza. Gestern Nachmittag war er hier in Erfurt und bei jeder Veranstaltung gibt es in der Regel Gegendemonstrationen, aber meist kleiner als gestern Abend und vor allen Dingen hinter einer Polizeiabsperrung. Da gibt es also wenig Berührungspunkte. Drohungen und auch Vandalismus sind aber dennoch fester Bestandteil des Wahlkampfes. Zum Beispiel die Linke meldet immer wieder Schäden an ihrem Wahlkreisbüro und eine besonders aktuelle Meldung ist, es soll eine Polizeiermittlung laufen, weil der Stiftungsdirektor der Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora bedroht worden sein soll, vermutlich als Reaktion auf einen Brief, in dem er die Thüringer vor der AfD gewarnt hat. Die Stimmung ist also weiter ziemlich angespannt, aber ob sich Situationen wie gestern in Jena-Lobeda wiederholen, das bleibt noch abzuwarten.
Fanny Buschert live aus Thüringen, vielen Dank. Und das Ganze ist auch Thema in unserem Podcast Der Tag mit unserem Korrespondenten aus Thüringen. Henry Bernhard wird dort über den Wahlkampf und die Auswüchse gesprochen. Ja, die Wahlen im Osten, sie setzen auch die Ampel-Koalitionspartner unter Druck. Fliehkräfte auf der einen Seite, auf der anderen Seite scheint gerade diese Wahltermine am 1. und am 22. September die Bündnispartner noch zusammenzuhalten. Olaf Scholz jedenfalls, der Bundeskanzler, zurück aus dem Urlaub. Er findet mal wieder eine Koalition im Streitmodus vor. Aus Berlin, Gudula Geuter.
2/3 Jahre in einer von Anfang an ungeliebten Koalition. Da ist langsam alles gesagt, mag es scheinen. Und oft klingt es auch so.
Es ist so, wenn 3 sich streiten, dann streiten sich 3.
Ja, das ist so sind wir miteinander.
Es wäre ja alles viel einfacher, hätte Russland die Ukraine nicht überfallen.
Nur, was die grüne Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge, ihr Parteifreund Vizekanzler Robert Habeck und Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hier kommentieren, ist vielleicht doch ein wenig mehr als bloße gegenseitige Genervtheit. Immer noch kreist die Diskussion um das eine Zitat aus dem ARD-Interview mit Grünen-Chef Omid Nuripur am Sonntag.
Diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel.
Übergangsregierung, sagt er an anderer Stelle. Seitdem werden die Koalitionspartner gefragt, was das heißen könnte.
Ich kann mit diesem Begriff der Übergangsregierung überhaupt nichts anfangen.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, bezieht den Satz in der ARD offenbar auf die aktuelle Regierungszeit.
Wir haben Interesse am Regieren, wir haben Interesse am Gestalten und haben noch viel vor. Wir arbeiten an der Zukunft unseres Landes.
Wir sagen ganz ernsthaft, wir stehen in der Verantwortung, diese 4 Jahre zu regieren. Und da gibt es auch wichtige Dinge, die im kommenden Jahr anstehen. Das heißt, wir werden sehr verlässlich weiter arbeiten.
Sekundiert, hier mal ganz im Gleichklang, die grüne Katharina Dröge am Morgen im Deutschlandfunk. Olaf Scholz wiederum will wohl am Abend im Interview mit Sat.1 andeuten, dass er auch eine Fortsetzung dieser Koalition für möglich hält.
Jede Regierung ist die Regierung vor der nächsten und manchmal ist es die gleiche.
Nur eben nicht mit dem derzeitigen Umgang miteinander. Von einer befremdlichen Lust am Streit hatte Nuripur gesprochen, Scholz formuliert.
Es ist jedenfalls so, dass nicht alle gleichgerichtet kommunizieren. Das ist ja doch unübersehbar. Kein schlauer Einfall, wenn ich das ganz klar sagen darf.
Wo man doch so vieles geschafft habe.
Gleichzeitig ist wahr, alle diese vielen Entscheidungen sind mühselig errungen. Und man muss immer befürchten, dass irgendwie der Pulverdampf vom Schlachtfeld gewissermaßen verdeckt, was da real passiert ist.
Zwischenzeitlich waren neue Spitzen dazugekommen. Für den derzeit nicht besonders wahrscheinlichen Fall einer grünen Regierungsführung in der Zukunft. Da hatte Christian Lindner eine Beteiligung seiner FDP ausgeschlossen. Robert Habeck reagierte gestern beim Bürgerdialog in seinem Wirtschaftsministerium.
Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden.
Klar sei das Festhalten an der Schuldenbremse keine Finanzpolitik im Sinne der Grünen, so am Morgen die Erklärung Katharina Dröges für diesen Satz. An wen sich Scholz' Appelle richten, bleibt wie zuvor im Ungefähren.
Da wen meine ich wohl?
Fragt er selbst, um dann auszuführen, dass heute eben nicht mehr Union und FDP zusammen regieren könnten. Vereinbarungen müssten auch eingehalten werden, sagt Katharina Dröge. Und dafür müsse auch die Führung sorgen. Also Kanzler Scholz?
Der ist da auch in der Verantwortung.
13 Monate regulärer Regierungszeit bleiben der Ampel für die Umsetzung. In der Sache arbeitet man ohnehin weiter, ganz unspektakulär in der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause. Eine Verordnung für die Vergabe von Steuernummern an Unternehmen ist einer von vielen kleinen Punkten, die auf den Weg gebracht werden, ohne Aussprache.
Gudula Geuter aus Berlin. Ja, der Kanzler gerade noch zum Staatsbesuch in Moldau. Er wird morgen in Niedersachsen sein, denn der Plan zur Rettung der Meierwerft in Papenburg, er steht. Jörg Münchenberg.
Bei der angeschlagenen Meierwerft zeichnet sich offenbar eine Lösung ab. Morgen werden Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, beide SPD, bei einer Betriebsversammlung sprechen. Das wurde inzwischen seitens des Familienunternehmens in Papenburg offiziell bestätigt. Damit scheint jetzt auch der Rettungsplan für die Werft zu stehen. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte dies allerdings auf Anfrage nicht offiziell bestätigen. Beim NDR wiederum hieß es mit Verweis auf Kreise der Landesregierung, dass Bund und Land nicht nur jeweils mit 900 Millionen Euro bürgen, sondern auch 80-90% der Mehrheitsanteile übernehmen werden. Damit würde die Werft faktisch verstaatlicht. Dennoch soll die bisherige Eigentümerfamilie Meier im neuen Aufsichtsrat einen Sitz erhalten und zudem ein Rückkaufsrecht der Anteile zugesprochen bekommen. Ziel ist es, dass die Werft nur vorübergehend in Staatsbesitz bleibt. Vorbild wäre demnach die Lufthansa. Die Fluggesellschaft war in Zeiten der Corona-Pandemie in eine tiefe Krise gerutscht und durch eine Staatsbeteiligung stabilisiert worden. Später war der Bund dann samt Gewinn wieder ausgestiegen. Auch das staatliche Engagement bei der Meierwerft soll nur bis 2027 oder 2028 befristet sein. Das 1795 gegründete Unternehmen hat seit der Pandemie mit einer erheblichen Finanzierungslücke zu kämpfen, verfügt aber gleichzeitig über einen lukrativen Auftragsbestand. Der sich abzeichnende Staatseinstieg ist jedoch umstritten, gelten gerade Kreuzfahrtschiffe als extrem klimaschädlich. Gleichzeitig geht es jedoch um Tausende von Jobs in einer strukturschwachen Region. Bis Mitte September muss eine Einigung stehen, andernfalls droht der Werft das Geld auszugehen.
Jörg Münchenberg berichtete und wir bleiben in Berlin bei einem wirtschaftspolitischen Thema. Bundesverkehrsminister Wissing will die möglichen deutlichen Preiserhöhungen für die Nutzung der Schienentrassen nämlich dämpfen. Die Bahntochter in Fraglo hatte am Montag angekündigt, die Preise für die Trassennutzung zu erhöhen. Das hätte auch Auswirkungen auf die Bahnkunden. Martin Polanski.
Wird Bahnfahren ab 2026 spürbar teurer? Im Augenblick deutet einiges darauf hin. Denn die Bahntochter DB InfraGo will die Trassenpreise, also die Nutzungsgebühr für die Schiene, deutlich erhöhen. Im Schnitt um rund 19%. Zahlen müssten das die Betreiber von Regionalzügen, Fernzügen und auch von Güterzügen. Und alle dürften dann den Preisaufschlag an ihre Kunden weitergeben. Der Verband Die Güterbahnen spricht von einem Preisschock, Geschäftsführer Peter Westenberger.
Wenn die Schiene teurer wird, dann wird es vor allen Dingen im kombinierten Verkehr, Straße, Schiene, wo die Verlader auch direkt auf den LKW gehen können, dazu kommen, dass die Autobahn voller und die Eisenbahn leerer wird.
Dabei sollte die Bahn eigentlich attraktiver werden. Hintergrund für die drohenden Preissteigerungen ist der Haushaltskompromiss der Bundesregierung. Die weist zum einen um den großen Sanierungsbedarf der Bahntrassen, zum anderen aber auch um die begrenzten Finanzmittel des Bundes. Ein Finanzkniff soll das Dilemma auflösen. Der Bund erhöht das Eigenkapital der Bahn, führt dem Unternehmen 4,5 Milliarden Euro zu. Dafür kann der Bund selbst zusätzliche Schulden machen, die nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden müssen. Gut für den Finanzminister. Und die Bahn hat 4,5 Milliarden Euro mehr zur Verfügung, um damit die Schienen zu sanieren. Gut für den Verkehrsminister. Der Haken dabei, die Bahn muss für dieses frische Eigenkapital laut Gesetz Zinsen zahlen. Und dafür braucht sie zusätzliche Einnahmen. Genau deshalb will sie die Trassenpreise erhöhen. Aus Sicht von FDP-Verkehrsminister Volker Wissing ist das Ganze trotzdem ein guter Plan.
Zunächst einmal ist das Wichtigste, dass wir unsere Schiene jetzt auf Vordermann bringen. Und deswegen ist diese Eigenkapitalerhöhung der richtige Weg, damit die Bahn das Geld hat, das sie braucht, um zu investieren, die Schiene zu erneuern. Die anderen Fragen, die haben wir gemeinsam im Blick.
Sprich, Verkehrsminister Wissing prüft, wie der Anstieg der Trassenpreise gedämpft werden kann. Konkret könnte der Zinssatz gesenkt werden, den die Bahn für das zugeführte Eigenkapital an den Bund zahlen muss. Das würde die Bahn entlasten, aber den Haushalt des Bundes belasten. Und die Bahnkunden? Die müssten wohl trotzdem mit steigenden Preisen rechnen ab 2026, wenn auch nicht ganz so hoch wie derzeit befürchtet.
Martin Polanski berichtete. Und Rücktritt mit 38 Jahren. Im Leistungssport, im Fußball ist das durchaus ja ein hohes Alter, aber irgendwann musste der Tag hier kommen, so hat das Manuel Neuer heute gesagt und eben seine DFB-Karriere für beendet erklärt. Bei mir im Studio ist jetzt Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Ja, wo reiht sich Neuer ein in der ja durchaus großen Ahnengalerie der deutschen Torhüter?
Er ist natürlich immer schwer, historische Vergleiche zu ziehen, aber er hat auf jeden Fall eine Ära im deutschen Tor geprägt, wie es vor ihm wahrscheinlich nur Sepp Maier in den 70er Jahren und Toni Schumacher in den 80er Jahren gemacht haben. Mit Abstrichen vielleicht noch Oliver Kahn um die Jahrtausendwende, aber Neuer hat insgesamt 124 Mal für die DFB-Elf gespielt, hat 8 große Turniere absolviert, so viele wie kein anderer deutscher Torhüter und war 2014 auch ein entscheidender Faktor für den Gewinn des WM-Titels.
Ich glaube, der Höhepunkt, den kennt jeder. Der Sieg im Maracanã-Stadion gegen Argentinien, wo wir Weltmeister geworden sind. Wenn ich heute zurückblicke, erfüllt es mich mit Stolz und auch mit einer Menge Dankbarkeit, mit den ganzen Teamkollegen auf dem Platz gestanden zu sein und auch über 7 Jahre lang Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft gewesen zu sein.
Also er war eine der prägenden Figuren im deutschen Fußball im vergangenen Jahrzehnt, hat sich nach der WM 2020 dann 22 Jahren noch das Bein gebrochen und sich zur Heim-EM noch zurückgekämpft und hat damit jetzt auch einen guten Karriereabschluss im DFB-Trikot gefunden. Beim Bayern, bei den Bayern wird er weiterspielen.
Es gibt ja Beobachter, die sagen, so wie Lionel Messi das Spiel im Feld verändert habe, so habe Neuer das Torwartspiel geradezu revolutioniert. Was hat ihn ausgezeichnet?
Also da ist wahrscheinlich das WM-Achtelfinale 14 gegen Algerien das beste Beispiel. Erklärt damals mehrmals gefährliche Aktionen außerhalb des Strafraums in einer Häufigkeit und zwar so extrem, wie es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich kein anderer Torwart hinbekommen hätte. Dieses offensive Torwartspiel als Libero außerhalb des Strafraums Bälle zu klären, das hat er nicht erfunden, aber er hat es auf ein komplett neues Niveau gehoben. Und ein weiterer Aspekt ist, dass er nicht nur eben defensiv mitspielt, sondern auch offensiv. Er ist ein Torwart, der auch neue Standards gesetzt hat bei der Einbindung in das Aufbauspiel des Teams. Etwas, was man heute ständig sieht, dass ein Torwart durchs die Pässe, das Pressing der Gegner umspielt, das hat er mitgeprägt und damit das Torwartspiel in den vergangenen 15 Jahren verändert.
Dann noch rasch, wer folgt ihm nach im DFB-Dress?
Also wahrscheinlich ist der Kandidat ist Marc-André ter Stegen, der den Nachteil hatte, ein paar Jahre jünger als Neuer zu sein und deswegen nie so richtig in der Nationalmannschaft zum Zuge gekommen ist. Auch nicht jetzt bei der Heim-EM, obwohl Neuer da schon einige Fehler vorher gemacht hat. Jetzt wird er sicherlich das Ziel haben, ter Stegen 2026 endlich mal eine WM als Stammtorhüter zu spielen. Größter Konkurrent Alexander Nübel wahrscheinlich jetzt beim VfB Stuttgart und auf lange Sicht der Nachfolger auch beim FC Bayern.
Von Manuel Neuer hört auf. In der Fußballnationalmannschaft am Sonntag, da wird er ja noch spielen für die Bayern in Wolfsburg am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und damit enden sie diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und eben noch einen schönen Abend.